The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. Juli. Falls sich Bundeskanzler Olaf Scholz nach diesem NATO-Gipfel in Washington dann bald im Urlaub auf andere Gipfel schwingt,
ich fahre 2 Wochen nach Bayern,
und sich in Momenten der Muße tatsächlich fragen sollte, was läuft eigentlich schief mit mir und meiner Regierung, dann könnte ihm der Demoskop-Professor Manfred Güllner sehr präzise antworten. Denn er hat bei einer seiner aktuellen Umfragen herausgefunden, die Deutschen quält weniger der Rechtsruck, den die SPD so leidenschaftlich bekämpft, als vielmehr der Druckabfall, der auf dem Armaturenbrett der Volkswirtschaft angezeigt wird. Denn da drehen die Aggregate im roten Bereich und stottern vor sich hin. Die Deutschen nervt außerdem der strenge Geruch des Eigenlobes, der diese Regierung, wir erinnern uns, die Fortschrittskoalition von Anfang an umweht. Jedes Papiergeraschel wird zum
Doppelwumms.
Und jede Flickschusterei wie die zum Haushalt 2025 wird als, Originalzitat Scholz, Gesamtkunstwerk gefeiert. Also Tonalität und die Tatsachen passen einfach nicht zusammen. Man kann diese Schmerzpunkte der Deutschen aber auch im wahren Leben hören, sehen, fühlen, wenn man denn hören, sehen und fühlen möchte. Vielleicht sollte der Kanzler einfach mal bei seinem Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil nachfragen. Der war nämlich neulich bei Sandra Maischberger eingeladen.
Bevor wir weiterreden, nehme ich das erste Mal mit zu demjenigen, der sowohl das Arbeiten als auch das Soziale in seinem Ministerium zusammenbringen muss. Er ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales von der SPD, Hubertus Heil.
In dieser Talkshow von Sandra Maischberger war unter anderem ich auch zu Gast. Und in diesen Glücksmomenten des politischen Korrespondenten, da verdichten sich manchmal komplexe politische Situationen in einer einzigen Szene. Hier ist die Szene. Hubertus Heil und ich sitzen kurz vor Sendungsbeginn gemeinsam in der Maske, also im Schminkzimmer vor dem großen Spiegel. 2 Frauen, die erkennbar ihr Handwerk verstehen, mühen sich ab, uns beide gut aussehen zu lassen. Hubertus Heil war bestens aufgelegt. Nicht allerdings die Frau, die ihn schminkte und frisierte. Denn er hatte gerade stolz vom Rückgang der Inflationsraten berichtet, was ihn so positiv stimme, sagte er auch mit Blick auf Reallöhne und Zinsen. Erkennbar redete er sich in Schwung für seinen ja unmittelbar bevorstehenden TV-Auftritt.
Und es ist am Ende auch eine Frage übrigens, was das in der Rente bedeutet an dieser Stelle.
Die Maskenbildnerin aber fuhr ihm harsch in die Parade. Sie fragte empört, in welcher Welt leben sie eigentlich? In ihrer Welt, sprudelte sie los, gehe gar nichts zurück und schon gar nicht die Inflation. Was er eigentlich glaube, warum sie in ihrem Alter so spät abends hier im Schminkzimmer der ARD-Show arbeitete. Und die Antwort lieferte sie frisch und frei gleich mit. Sie arbeite, weil die Rente vorn und hinten nicht reiche, weil alles immer teurer werde, weil die Preise nie wieder gesunken seien, nur allenfalls langsamer steigen. Beim Einkaufen denke sie jedes Mal, das ist doch Wahnsinn. Da kann ich nur sagen, willkommen in der Wirklichkeit. Die Frau hat recht, aber der Minister eben auch. Wahrheit gibt es nur zu zweien, hätte wahrscheinlich Hannah Arendt zu diesem Mutausbruch der Frau gesagt. Gucken wir heute Morgen genauer hin. Zum Beispiel auf diese doch trügerische Inflationsberechnung. Nicht die Geldentwertung geht tatsächlich zurück, nur das Tempo der Entwertung verlangsamt sich.
Our future decisions will ensure to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target and will be kept at those levels for as long as necessary.
Christine Lagarde, die Chefin der EZB, spricht von der Rückkehr zum 2%-Ziel. Aber das misst eben nur den Anstieg nach dem Anstieg, dem ja bereits ein Anstieg des Anstiegs vorausgegangen war. Betrachtet man konkret die Entwicklung seit 2020, haben die Preise im Warenkorb um knapp 20% zugelegt. Das bedeutet, das Geld hat sich auch dann entwertet, wenn EZB und Bundesregierung den Kampf gegen die Inflation für beendet erklären. Und mit den Reallöhnen verhält sich's genauso. Die werden ebenfalls falsch betrachtet. Die Löhne steigen wieder, heißt es dann als Siegesmeldung. Und Fakt ist ja auch, die Reallöhne lagen im ersten Quartal diesen Jahres um fast 4% höher als im Vorjahresquartal. Das klingt erfreulich, aber diese Freude ergibt sich nur aus der Kurzfristigkeit des Vergleichs. Schauen wir auf den Vierjahresvergleich, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Seit 2020 sind die Lebensmittelpreise in Deutschland um über 30% gestiegen. Benzin 45%. Der Besuch im Restaurant 26% teurer als 2020. Und genau deshalb ist der Reallohn, wenn ich ihn nicht mit dem Vorjahresquartal, sondern mit dem Jahr 2020 vergleiche, ein Schrumpflohn. Die Leute haben weniger netto vom Brutto und das spüren sie. Und Hubertus Heil? Tja, der hat die Lektion aus dem Schminkzimmer, die Lektion von der Inflation, die nie wirklich schrumpft, nur manchmal langsamer steigt. Die Lektion hat er gelernt und in der Sendung direkt umgesetzt.
Ich habe gerade mit Herrn Steingart darüber gesprochen, Inflation niedriger heißt, dass die Preise nicht weiter steigen, aber sie sind gestiegen.
Fairerweise muss man hinzufügen, diese Erkenntnis verdankt er nicht mir, sondern der Frau, die ihm das erklärt hat. Fazit: Ökonomen und Politiker bewohnen eine Relativwelt der Zahlen. Echte Menschen bewohnen eine Welt des Primären. Ihnen reicht der Blick auf Lohnzettel und Kassenbon, um zu wissen, was die Stunde geschlagen hat. Tja, und vielleicht sollte Sandra Maischberger zur nächsten Talkrunde nicht nur Heil und Steingart, sondern direkt diese furchtlose und lebenserfahrene Frau aus dem eigenen Schminkzimmer einladen. Für mich ist sie die Chefvolkswirtin des praktischen Lebens. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Stefan Schäfer, dem ehemaligen CEO von RTL Deutschland. Und wir sprechen nicht über RTL, sondern wir sprechen über seinen Debütroman 25 letzte Sommer.
Ich glaube übrigens, diese Mischung aus zu viel und zu wenig, da liegt ja die Spannung, weil was zu tun zu haben, eine Aufgabe zu haben, mit anderen was voranzubringen, das ist ja toll. Und trotzdem kann man irgendwann die Empfindung haben, dass einem manche Dinge zu viel geraten.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet von einer neuen, vollautomatischen Lager- und Lieferinnovation von Walmart. Und außerdem wundern wir uns heute Morgen über ein fragwürdiges Belohnungssystem für ganz besonders gute Schulzeugnisse in Bayern. Und wir sagen Ihnen heute Morgen, was einer der berühmtesten Tierfilmer und Naturforscher dieser Welt mit gelben Tennisbällen zu tun hat. Mein heutiger Gesprächspartner im Pioneer Briefing ist Stefan Schäfer. Der Mann hat eine lange und beeindruckende Karriere hinter sich. Er arbeitete viele Jahre als Journalist, er war Chefredakteur und zuletzt der Topmanager, um nicht zu sagen, der CEO von RTL Deutschland.
Man geht in die Natur, man versucht Verbundenheit herzustellen, aber manchmal ist man ja so in seinen eigenen Gedanken, dass es einem schwerfällt, in die Natur zu kommen. Und da ist ja manchmal wie so eine gläserne Wand zwischen einem selbst und der Natur. Mir wird gerade alles zu viel, es ist gerade unglaublich viel los. Das sind ja so Sätze, die hört man tagtäglich im Freundeskreis, in der Familie. Der tägliche Satz, Mensch, das ist echt viel gerade.
In diesem NDR-Beitrag jedoch erzählt er von den Begleiterscheinungen seiner Karriere. Denn vor 2 Jahren kam es zu einem Wendepunkt. Er und Bertelsmann trennten sich, und zwar über Nacht. Er gestaltet sein Leben seither neu. Er hat jetzt nicht mehr andere Menschen zu führen, sondern sich. Zeit also, ein Debütroman zu schreiben und vorzulegen. 25 letzte Sommer heißt dieses Werk. Es wurde ein Bestseller, der aktuell auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste steht. Im Zentrum dieser Geschichte steht ein Protagonist, der verdammt an Stefan Schäfer erinnert. An Stefan Schäfer, den Alten, den Gestressten, den Effizienten, den Manager mit Handy-Rundum-Betreuung und endloser To-Do-Liste. Das Gegenteil von Stefan ist Karl. Karl ist Kartoffelbauer. Durch eine unerwartete Begegnung, aus der eine Freundschaft wird, beginnt Stefan, über Alternativen zum Hamsterrad nachzudenken. Er wagt schließlich einen Neuanfang in der Romanwelt, aber eben auch im echten Leben. Und genau über beides sprechen wir heute Morgen. mit Stefan Schäfer. Hören wir doch mal, was er uns aus dieser anderen, aus der neuen Welt über den Sinn des Lebens zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Stefan Schäfer.
Guten Morgen, Gabor Steingart.
25 letzte Sommer ist ein Roman, aber ein Roman, der, Stefan, schon dich und dein Seelenleben beschreibt, richtig?
Ja, also das ist ja sozusagen mein Debütroman und es ist auch viel davon aus meiner Lebensgeschichte gegriffen, weil ich glaube, ich kann ja nur das schreiben, worüber ich sozusagen Gefühle entwickeln kann, was ich in großen Teilen selbst erlebt habe. Aber es bleibt im Endeffekt kein Sachbuch, sondern es ist ein Roman. Von da aus her sind Geschichten so passiert, andere nicht, aber es ist ein sehr persönliches Buch.
Aber du bist schon der Bürohengst, den du da beschreibst, der dann aus seinem Alltag, aus seinem Alltagsstall ausgebrochen ist, richtig?
Ja, also ich habe 30 Jahre lang im Büro gearbeitet als Journalist und später als Manager und Geschäftsführer. Das heißt, das Leben innerhalb eines Büros ist mir wohl bekannt und es war nie draußen in der Natur, es war immer im Büro. Und jetzt sozusagen mit 50 hat es sich mehr nach draußen verlagert und von da aus her bin ich nicht mehr der Bürohengst, als den du mich gerade beschreibst.
In dem Buch sind viele Sätze sehr philosophischer Art, zum Beispiel der, ich hatte mir das Träumen abgewöhnt. Warum tun Bürohengste das? Was denkst du? Du bist nicht der Einzige. Wir alle, wir Journalisten, wir Kaufleute, wir, die wir was auch immer tun in einer Dienstleistungsgesellschaft, sind eher im Büro als in der Natur. Aber warum haben wir uns das Träumen abgewöhnt, denkst du?
Ja, also ich glaube, aber es gibt bestimmt auch hoffentlich viele Menschen, die im Büro arbeiten und die weiterhin träumen. Und von da aus her kann ich nur beantworten mit meiner Perspektive, meiner persönlichen Perspektive. Ich glaube sozusagen, weil man zeitlich so eingespannt ist und inhaltlich, ist man ja oft in so einem Moment, dass man denkt, man erledigt Dinge, zwar mit großer Freude, aber eigentlich erledigt man ja Aufgaben. Man hat immer die nächste Abgabe, den nächsten Termin. Und ich glaube, manchmal ist ja Wirtschaften auch so, dass es den Raum von Träumen nicht zulässt. Und weil man vielleicht auch denkt, wer träumt sozusagen, wie führt der ein Unternehmen? Wer träumt, wie realistisch ist der sozusagen? Und von da aus her kann ich für mich nur sagen, ich finde, dass Träumen dazugehört und dass man auch sich erträumen muss in einem Bürojob, wie man den erfüllt, wie man da Sinnhaftigkeit drin findet. Und ich würde gerne sozusagen ein realistischer Träumer sein. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt.
Unrund, unruhig, getrieben, beschreibt der Held deines Romans sein bisheriges Leben. Warum ist das eigentlich so? Muss das so sein?
Ich glaube, ehrlich gesagt, darüber habe ich viel nachgedacht, woher das kommt. Und ich glaube, das, was ich beschreibe, das geht ja ganz vielen Menschen so, dieses Gefühl von endlosen To-Do-Listen, von großer Getriebenheit. In vielen Teilen macht es ja auch Freude und Spaß. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist sozusagen mit jedem neuen Smartphone, mit jeder Erreichbarkeit. Ich meine, wenn ich früher in Urlaub gefahren bin, Gabor, dann kam ich zurück und dann lagen da 3 Zettel, wen ich zurückrufen sollte. Wenn ich in den letzten Jahren in Urlaub gegangen bin, habe ich gesagt, Mensch, ich arbeite abends noch eine Stunde die E-Mails ab, damit ich, wenn ich ins Büro komme, nicht erschlagen werde von der Flut von Nachrichten. Und ich finde dieses Beispiel, wenn ich im Urlaub war, früher und heute, dann kann ich verstehen, warum viele Menschen denken, diese immer Erreichbarkeit, die setzt einem schon kräftig nach.
Nun warst du einerseits ja ein Getriebener in deinem Managerleben, aber wahrscheinlich doch auch ein Treiber selbst als Führungskraft, oder?
Ja, ich glaube, von da aus her ist das ja so. Und ich glaube übrigens, diese Mischung aus zu viel und zu wenig, da liegt ja die Spannung, weil was zu tun zu haben, eine Aufgabe zu haben, mit anderen was voranzubringen, das ist ja toll. Und trotzdem kann man irgendwann die Empfindung haben, dass einem manche Dinge zu viel geraten. Und ich glaube, diese Balance hinzukriegen zwischen dem zu viel und zu wenig, dass man diese Mitte findet, mit sich, mit dem Unternehmen findet, mit den Aufgaben, die man hat, mit der Familie. Ich meine, das ist ja eine Menge, was man zu bewerkstelligen hat.
Du hast ja ein Buch über die Sinnfrage geschrieben. Was ist der Sinn des Lebens? Das eine ist der Ich-Erzähler, also zum Teil ja du. Aber wer ist der andere? Wer ist dieser Karl, der Kartoffelbauer? Ist das eine reale Person oder hast du dir den ausgedacht?
Also es bleibt ja ein Roman, von da aus her ist natürlich auch viel Fiktion da drin. Aber es gibt einen Menschen in meinem Umfeld, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne und der einer meiner besten Freunde geworden ist über die Jahre. Und der ist Kartoffelbauer. Und er lebt halt das Leben sozusagen auf dem Felde. Er macht Kartoffeln und wenn er nicht Kartoffeln macht, dann malt er oder er liest. Ich fand für diesen Roman dieses Gefühl, da ist jemand, der ist tief verwurzelt in der Erde durch seinen Job und da ist vielleicht ein anderer, der ist vielleicht ein Tick entwurzelt, der ist unterwegs. Und die beiden kommen so ins Gespräch, worauf man seine Zeit verwenden sollte. Und ich glaube, diese Geschichte zu erzählen, ist zu viel und zu wenig. Die tiefe Verbindung von Freundschaft und übrigens auch sich auf einen anderen Menschen einzulassen, der einem vielleicht noch Sachen zeigt, von denen man bis dato so wenig Ahnung hatte.
Naja, vor allem leuchtest du natürlich nicht nur das Leben von Karl aus, sondern auch das des Ich-Erzählers, nennen wir ihn mal. Es könnte der Stefan sein, könnte auch wer anders sein. Jedenfalls hat man das Gefühl von sehr großer, auch fast schonungsloser Offenheit. Schilder uns bitte die Szene, wo der Vater und der Junge in der Küche stehen. Das ist eine dieser sehr offenen, drastischen Szenen.
Ja, die ist im Buch beschrieben und die ist mir ja im wirklichen Leben passiert. Das war im Sommer vor 2 Jahren und ich war zu Hause mit meiner Familie und eine Freundin kam zu Besuch und sie sah mich in der Tür und sagte, Mensch, du siehst aber schlecht aus. So, das war ihre Begrüßung und das möchte man ja erstmal nicht hören und wenig später stehe ich in der Küche und mein Sohn, damals 14, kommt in die Küche und ich sag so, du Leonard, so heißt mein Sohn. Eine Freundin hat mir gerade gesagt, ich würde gerade so müde aussehen und so erschöpft und er sagte zu mir, ja, das kann sein. Und dann sage ich so, sag mal, habe ich mich verändert in den letzten Zeit oder im letzten Jahr? Wie siehst denn du das? Und der sagt zu mir, ja, du hast dich deutlich verändert. Du warst früher viel lustiger. Man kann sich, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie das ist für einen Vater, wenn man einfach so in der Küche steht und plötzlich sagt einem der Sohn, dass man früher lustiger war. Und dann habe ich ihn gefragt, so, und woran merkst du das so? Und er sagte mir, ja, du hast oft diesen gläsernen Blick, wenn man dir was erzählt, dann merkt man, dass du mit den Gedanken ganz woanders bist. Dann habe ich ihn gefragt, und wie ist das für dich? Und mein Sohn hat gesagt, du, für mich ist es okay, für dich tut's mir leid. Und ich dachte, vielleicht ist das ein guter Wendepunkt, über alles nachzudenken, wenn dein Sohn dich so empfindet. Und ich glaube, das kennen viele Leute. Und für mich war es trotzdem, glaube ich, der richtige Moment, darüber nachzudenken, ob ich meine Prioritäten verschieben möchte. Und ich kann heute sagen, 2 Jahre später, dass ich aufmerksamer bin und dass ich lustiger bin, weil mir sozusagen Energie zurückgegeben wurde. Das kann ich definitiv sagen.
Aber was genau hast du geändert nach diesem Gespräch? Was hat das ausgelöst? Neben der Betroffenheit, die ich sehr gut verstehe, ist es ja vom Verstehen zum Handeln zu kommen nicht so ganz leicht.
Wenn man, genau wie du, die Sachen, die man macht, beruflich gerne mag und das auch engagiert vorantreibt, so muss ich sagen, dann ist im Kopf ja 99% der Kapazitäten, die sind besetzt. Ja? Und wenn man dann versucht, wenn man nach Hause kommt, in ein anderes Leben einzutauchen, merkt man einfach, man kriegt diesen Übergang nicht so einfach hin von jetzt auf gleich. 30 Jahre lang galt meine Aufmerksamkeit meinem beruflichen Leben, weil ich fand's toll und das hat meine ganze Kraft gekostet. Und heute würde ich sagen, habe ich es einen Tick anders priorisiert. Heute würde ich sagen, beschäftige ich mich so ein Drittel meiner Zeit mit der Arbeit, also aktuell mit dem Schreiben. Ich würde sagen, ein Drittel der Zeit beschäftige ich mich mit Familie, Freunden und den Dingen, die mir wichtig sind. Und ein Drittel der Zeit verbringe ich so mit mir und versuche sozusagen mit mir die Zeit zu verbringen, um dann zu gucken, was ich zukünftig anstelle.
Interessant, dass du es schon wieder sehr betriebswirtschaftlich drittelst, dein Leben, und das in Prozente aufteilst, fast wie in einem PowerPoint-Chart, oder?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist für mich selber, das muss man einfach sagen. Ich glaube, die meisten haben Angst vor der Veränderung, weil es sozusagen eine Strukturlosigkeit bedeutet. Ne? Es ist für mich, glaube ich, wichtig zu wissen, wie teile ich meinen Tag ein, womit verbringe ich meine Zeit? Und ich glaube, ich brauche eine Struktur und dazu stehe ich auch, nur so in den Tag hineinleben, das bin ich gar nicht und das wäre ich gar nicht. Ich brauche Aufgaben, die ich mir gebe und nach denen ich mich orientieren kann.
Der Karl, über den du schreibst, für mich ist die Welt in Ordnung, wenn oben der Himmel ist und unten das Feld. Da habe ich nur gedacht, naja, also wenn ich hätte, Stefan, wenn ich hätte Kartoffelbauer werden wollen oder Olivenzüchter oder Weinbauer, dann hätte ich das getan. Dann würde ich heute Kartoffeln züchten, aber ich wollte das gar nicht. Und du ja vielleicht auch nicht. Also will sagen, ja, ist das wirklich die Alternative, das Aussteigen?
Ja, deswegen habe ich ja Gott sei Dank keinen Ratgeber geschrieben, weil ich mir überhaupt nicht zumuten möchte, anderen Leuten einen Rat zu geben, wie sie zu leben haben. Und wenn jemand arbeiten will im Büro bis 95, soll er das tun. Ich finde, das steht jedem zu. Ich fand für mich diese Geschichte, nach 30 Jahren dieses Lebens sozusagen irgendwie dem Ganzen eine Wendung zu geben. Ja, da fand ich es gut, mich mit jemandem zu treffen, der mit großem Genuss einen Mittagsschlaf macht, der mit großem Genuss stundenlang liest. Ja, also mir hat es gut getan, so jemand um mich rum zu haben, als jemand, der mich vielleicht wieder klassisch antreibt auf dem Feld, auf dem ich so vorher so zu Hause war.
Vielleicht würde ich sogar deinem Sohn, wenn ich darf, widersprechen. Ich habe dich schon als humorvoll kennengelernt und wir beide haben, obwohl ein Geschäftstermin da war, sind wir trotzdem in einem See schwimmen gegangen. Quasi deine Eröffnungsszene in deinem Roman haben wir beide erlebt, obwohl wir durchgetaktet waren, sind wir schwimmen gegangen.
Ja, übrigens auch bestimmt eine der schöneren Erlebnisse, dass wir das gemacht haben.
Siehst du erinnerst dich.
Ja, natürlich erinnere ich es. Und ich glaube, man erinnert sich, weil es so besonders war. Ja, man fragt sich ja heute, warum hat man es eigentlich nicht viel öfters gemacht? Weil es kann ja auch Sinnvolles dabei rumkommen, wenn man vielleicht gerade nicht im Büro ist, sondern gemeinsam baden geht. Ja, also warum lässt eigentlich die Berufswelt oft so wenig zu, dass man so rausbricht aus dem Alltag? Und von da aus erinnere ich mich nur zu gut, weil es bestimmt eine der schöneren Treffen war.
Vielleicht müssen wir den Karl einfach in unsere Lebensroutine mit einbauen. Also diese Nachdenklichkeit, das Philosophierende, vielleicht auch den Mittagsschlaf.
Das glaube ich übrigens unbedingt. Und vielleicht werden Unternehmen ja auch viel erfolgreicher geführt dadurch und noch viel besser. Ja, ich glaube, wir wollen doch alle Kolleginnen und Kollegen haben, die noch ein Leben haben nebenher. Weil ich glaube, das macht zufriedener und besser. Und es ist doch schön, wenn jeder ein gutes Arbeitsleben hat, aber daneben ein Leben gibt, was einen auch zufriedenstellt.
Naja, und insofern kann man deinen Roman ja lesen, einerseits als eine Aussteigergeschichte, andererseits aber, Stefan, auch als eine radikale Kritik an unserem durchtrainierten, durcheffizient gesteuertem, nach KPIs verlebten Leben in der Arbeitswelt. So kann man das doch auch lesen, oder nicht?
Das ist ja das Schöne an einem Roman. Jeder soll es für sich herausziehen. Der eine liest es als ein Buch über Freundschaft. Der zweite liest es als ein Buch über das Arbeitsleben. Und was immer jeder daraus hinauszieht, das soll er machen. Das steht ihm zu. Ich würde mich halt freuen, wenn es lebensbejahend ist.
Danach kann gar nichts mehr kommen. Ein bisschen mehr Gelassenheit auch bei der Planung des Lebens. Vielen Dank, Stefan, für dieses Gespräch und dieses Buch.
Danke dir, Gabo.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen alle heute ganz gespannt auf die neue Innovation des Einzelhandelriesen Walmart aus den USA. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß natürlich jetzt mehr und deshalb hören wir ihr ganz genau zu. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Es gibt eine komplett neue Art von Vertriebszentrum von Walmart in den USA und zwar vollautomatisiert. Anne, was genau haben wir uns darunter eigentlich vorzustellen? Wie funktioniert so ein Auslieferungslager ohne Menschen?
Ja, genau. Walmart hat angekündigt, 5 automatische Vertriebszentren zu eröffnen. Da geht es vor allem um frische Lebensmittel, die damit auf effiziente Art und Weise an die Kunden gebracht werden sollen. Walmart setzt ja immer mehr auf sein wachsendes Online-Business. Man kann sich diese automatischen Vertriebszentren vorstellen wie eine riesige Lagerhalle mit ganz großen Kühl- und Gefrierschränken. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde online gefrorene Himbeeren zum Beispiel bestellt, dann holt ein Roboter genau dieses Produkt aus dem Gefrierschrank und stellt sicher, dass es in den entsprechenden Lieferwagen auf dem Weg zum Kunde kommt. Außerdem wird auch sichergestellt, dass ein Produkt nachbestellt wird, wenn es mal fast leer ist. Damit will Walmart seine Lieferketten weiter modernisieren, um den neuen Gewohnheiten der Kunden gerecht zu werden, sich die Lebensmittel einfach bequem nach Hause liefern zu lassen. Und anstatt, dass dann jemand im Namen von dem Kunde in den Laden rennen muss, um diese Dinge einzukaufen und dann dem Kunde nach Hause liefert, soll es dann diese automatischen Vertriebszentren geben, die all diese Aufgaben, außer das tatsächlich Liefern, dann übernehmen. Die Walmart-Anleger freuten sich über die Ankündigung und schickten die Aktie um 0,7% nach oben.
Und Anne, lass uns auch noch darüber reden. Der Star-Investor Bill Gross, der hat Tesla kürzlich als Meme-Aktie bezeichnet, also als eine Witzaktie. Warum tut er das und warum diese schlechte Stimmung zwischen Bill Gross und Elon Musk?
Ja, Bill Gross hat auf X geschrieben, dass er findet, dass die Tesla-Aktie sich wie eine spekulative Wette unter Kleinanlegern verhält. Wörtlich würde Tesla sich bewegen wie eine Meme-Aktie. Also trotz schlechter Fundamentaldaten sieht man da krasse Preissprünge nach oben. Die meisten dieser Meme-Aktien seien aber Pump-and-Dump-Aktien. Also an einem Tag gibt es einen Hype und alle kaufen die. Der Preis springt nach oben und am nächsten Tag verkaufen alle wieder und schicken die Aktie dann wieder in den Keller. Warum Gross sowas schreibt? Naja, die Tesla-Aktie hat tatsächlich zuletzt eine verrückte Rallye hingelegt. Um über 43% konnte die zulegen seit dem 24. Juni. Zunächst wurde diese Rallye durch die Auslieferungszahlen von Tesla ausgelöst. Die fielen zwar besser aus als gedacht, aber immer noch schlechter als in der Vergangenheit. Also unter normalen Umständen absolut kein Grund für so eine krasse Aktienrallye.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Tierfilmer dafür gesorgt hat, dass die Tennisbälle überall auf der Welt heute gelb sind. Der Mann, um den es hier geht, der schaut auf eine beeindruckende Fernsehkarriere zurück. Es ist der Bestseller-Autor, der berühmte Naturdokumentarfilmer, sein Name Sir David Attenborough.
Seine bekanntesten Werke, seine Naturdokumentationen in der BBC sind preisgekrönt.
At the southern tip of the Australian continent lies a remote island. An immense wilderness, divided by mountains.
Ein Reiseführer durch fremde Länder. Wir begleiten ihn bei neuen Abenteuern. Und er, tja, er erweitert unsere Horizonte.
Pristine rivers and a coastline that's both wild and beautiful.
Doch bevor Sir Attenborough durch seine Naturdokus berühmt wurde, hatte er einen anderen Job bei der BBC. Im Jahr 1967 arbeitete er als Projektleiter, also eher am Schreibtisch. Nicht in der Serengeti jedenfalls. Seine Aufgabe war es, den Übergang von Schwarz-Weiß-Fernsehen auf Farb-TV umzustellen und zu begleiten. So, und dann passierte das. Die Tennisspiele von Wimbledon waren zum ersten Mal in Farbe zu sehen. Und da stellte sich raus, dass die Tennisfans am Fernsehgerät kaum noch erkennen konnten, wo der Ball eigentlich war und wann er wie über die Linie flog. Denn die Tennisbälle waren damals weiß. Und die Oberseite des Netzes war ebenfalls weiß. Und die Linien des Spielfeldes weiß. So war es für die Fernsehzuschauer nahezu unmöglich, die blitzschnellen Tennisbälle über den Center Court fliegen zu sehen. Attenborough regte deshalb an, den Bällen eine andere Farbe zu geben. Etwas, das man von Weitem auf der Tribüne oder auch zu Hause vom Fernseher sehr gut sehen konnte, am besten doch Neongelb. Die Tennis Association nahm diesen Vorschlag dankbar auf und 1972 wurde der neue gelbe Ball vom Verband genehmigt. Der gelbe Ball gehört heute zum Tennis wie die Butter zum Brot und wie der Boris zum Bäcker. Der Mann Attenborough hat also nicht nur im Dschungel und in der Wüste seine Spuren hinterlassen, sondern auch auf dem Tennisplatz wunderbar.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich die bayerische Regierung ein ganz eigenes Belohnungssystem für gute Zeugnisse ausgedacht hat. Kinder werden ja von ihren Eltern oft mit einem Eis oder auch mit Geld belohnt, wenn die Note stimmt. Und wie will die bayerische Regierung jetzt Schüler motivieren, dass sie noch bessere Noten schreiben? Mit einem Tag gratis Bahnfahren. Donnerwetter. Schüler mit einer 1 auf dem Zeugnis können zu Beginn der Ferien einen ganzen Tag lang kostenlos durch Bayern mit der Bahn fahren.
Lauter 1 im Zeugnis. Sag mir dein Geheimnis, wie hast du es geschafft?
Puh, weiß ich selber nicht.
Viel gelernt wahrscheinlich, oder?
Ja.
Das Einzige, was solche Einserkandidaten benötigen, ist dann eine Kopie des Zeugnisses und ein Schülerausweis. Und schon geht's los. Die freie Fahrt gilt für 24 Stunden in allen Nahverkehrszügen in Bayern in der 2. Klasse. Und wer die Schwächen der Bahn noch nicht kennt, der lernt sie jetzt eben kennen. Also insofern ist der Preis ein Beitrag zur Real-Life-Experience der Schüler. Ich wünsche Ihnen einen unkomplizierten, einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
To care did it for love. Yes, I did it for love.